Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum letzten Vortrag in dieser Sektion. Ich darf Ihnen Herrn Dejan Makowetz vorstellen, aus Wien und Klagenfurt, ein Philosoph, der sozusagen zwei große Städte, Klagenfurt, die zum Mittleren schaut, nicht so groß, aber miteinander verbindet, in der Philosophie. Sein Schwerpunkt ist im Prinzip Wittgenstein, doch heute wird er sprechen über Friedrich Weismanns Sprachauffassung, das ist auch der Titel des Vortrags. Bitte drum.
Ja. Genau. Also doch eine gewisse Teilnahme an dem Vortrag widerlegt scheinbar schon meine erste These, dass dem Weismann äußerst wenig Beachtung zukommt, eigentlich in Kammern. Und ich habe beschlossen, dem ein bisschen entgegenzuwirken, also mitunter auch im ganz eigenen Interesse, weil ich gerade die Diplomarbeit auch über Weismann schreibe und soweit auch alles, was ich heute vorstelle und vorstellen werde, halt Work in Progress ist. Und zu sagen, nur soweit ich jetzt gekommen bin, welche Punkte ich jetzt für interessant halte, gerade in der Auslegung. Und wenn Sie den Abstract gelesen haben, werde ich nur in einem Punkt davon abweichen, nämlich habe ich dort Ness und Bulwark zitiert, dass ich etwas in Angesicht derer halt versuchen werde, Weismanns Ambiguitätsbegriff zu erklären. Mittlerweile habe ich bessere Quellen gefunden, die das wesentlich vereinfachen. Wie gesagt, der Eindruck, den ich halt so habe, ist, wenn ich jemanden frage, oder halt die Erfahrung habe ich schon oft gemacht, wenn ich jemanden frage, kennst du Weismann, dann gibt es grob gesagt zwei Antworten, also wer, und die zweite Antwort ist, das ist der was mit Wittgenstein zu tun hat. Und diesen beiden Antworten versuche ich halt noch ein bisschen ergänzend was hinzuzustellen. Und die Struktur des Vortrages wird sich wieder anhand der Zitate, die Sie an dem Handout finden. Ich hoffe, jeder hat eins. Es sind genug vorhanden, glaube ich. Also springen wir mitten rein mit dem ersten Zitat. Das ist von Gordon Baker aus dem Jahre 1979. Aus einem Text, der heißt Verehrung und Verkehrung. Auch der englische Originaltitel hat das deutsche Wortspiel im Titel behalten. Und das ist einer der ersten Texte, der aufmerksam machen will auf Weismann. Allerdings eben auf die folgende Art, also wie ich jetzt zitieren werde. Developments that are associated with Weismann can be shown to have a wider philosophical context that is decisive for their correct appreciation. This is particularly clear for the concepts of open texture and language strata. Both grew out of Wittgenstein's concept of hypothesis and the theory of meaning that he elaborated on this basis. It is doubtful whether either of them makes sense or has any viability independent of this foundation. This has seldom been recognized. Also, was Baker hier macht, ist natürlich sehr korrekt, dass er sagt, dass sich diese zwei Begriffe, die wir bei Weismann oder die wenn mit Weismann und der Spätphilosophie in Verbindung gebracht werden, dann exakt diese zwei Begriffe, dass die natürlich aus der Auseinandersetzung um das Verifikationsproblem und um die Hypothesendebatte halt da um die Jahre 29 bis zu 34 halt mit Wittgenstein halt irgendwie entstanden sind oder halt da die Grundlagen gelegt sind. Aber damit hat Baker auf Weismann aufmerksam gemacht und ihn gleichzeitig im Kanon nochmal zurückgeschoben für weitere 30 Jahre, glaube ich. Und zwar soweit bis zum Jahr 2006. Also ich habe gerade vor kurzem die Erfahrung gemacht, da war vor einem halben Jahr etwa ein Workshop hier zu Weismann, ein größeres, oder halt ein Symposium in der Art. Und es wurde hauptsächlich über Wittgenstein geredet und gesprochen natürlich und im Endeffekt auch nur über Wittgenstein gestritten. Auf die Spätphilosophie sind zwei der Vortragenden eingegangen, aber auch inhaltlich nicht, also nicht im geringsten. Und vor allem, das Symposium fand im Jahr 2010, 11 statt, weiß ich nicht, und es gab zum Beispiel keine Erwähnung dieses Buches von Stuart Shapiro, der sich sozusagen hier also ein ganzes Buch über Weismann geschrieben hat. Also nicht direkt über Weismann, aber er entlehnt den Begriff der Open Texture aus der Spätphilosophie Weismanns und definiert ihn für seine Zwecke, um dieser Debatte um Wahrheit in der Modelltheorie halt, also mit der modelltheoretisch zu antworten. Insofern sind die ersten 190 Seiten des Buches natürlich ein Aufbau auf dieser Definition und nur interessant für die Wahrheitsdebatte. Zum Schluss allerdings macht er noch so ein paar eigene Anmerkungen zu Weismann, wie er ihn gelesen hat. Und ich glaube, so von der Einschätzung der Relevanz gibt es hier eine bestimmte Abweichung zu Bakers Einschätzung der zwei Begriffe. Damit sind wir schon beim zweiten Zitat, also das ist eben aus diesem Appendix, aus diesem Buch Fragments in Context. Da schreibt Shapiro, The broad outlines of Weismann's philosophy of language are at least relatively clear. Language is an evolving phenomenon. As new situations are encountered and as new scientific theories develop, the extensions and anti-extensions of various predicates change. The predicates become sharper and, importantly, sometimes the boundaries move. In some cases, at least, there is no need to decide on hard metaphysical or semantic grounds whether the application of a given predicate to a new case represents a change in its meaning or an extension or application of its old meaning. Even if we focus on a given period of time, language use is not univocal. For what it is worth, I think that the picture of language development and use that he sketches is substantially correct. Also, eine große halt, Würdigung auch. Damit hat aber eben einen bestimmten Text aus der Spätphilosophie im Auge. Also, die Weismann-Wahrnehmung von Baker ist jene bis zum Jahre 39, erstens 36 wurde Schlick erschossen, die Abkehr von Wittgenstein durch einen Plagiatsvorwurf. Weismann kam 39 nach Oxford und hat dort von dort weg auch gelebt bis zu seinem Tod im Jahr 59. Hat sich einmal sogar in Wien beworben für eine Professur, hat es aber nicht geschafft. Aber er ist dann in Oxford geblieben, aber halt in einer Position, wo er schon in den besseren Journalen publiziert hat, also in Analysis und Proceedings of Aristotelian Society. Von dort habe ich auch die Texte dieser Spätphilosophie, die ich jetzt betrachte. Langsam. Er hat zumindest in denselben Journalen publiziert, wie zum Beispiel auch Ryle in dieser Zeit in Oxford. Was jetzt worauf Shapiro noch hinweist, ist, dass dieser Text Analysis, der Text heißt Analytics Synthetic, das war eine Paper-Serie, die von 1949 bis 1953 publiziert wurde, immer also in 6 Teilen. Und jener Teil, also einer der Teile aus dem Jahr 50, nimmt, so wie Shapiro das sagt, alles praktisch vorweg an der Kritik von zum Beispiel Two Dogmas of Empiricism von Quine aus dem Jahre 1951. Also vorwegnehmen, man muss jetzt nicht irgendwie jemandem sagen, der war schneller, aber der andere war schneller, aber auf jeden Fall die Idee der Kritik am Begriff des analytischen Aussage und der logischen Wahrheit ist im Prinzip wirklich nahe sehr oder sehr gut vergleichbar. Also der ganze Ansatz der Kritik ist sehr, oder am logischen Empirismus und auch am Empirismus ist sehr ähnlich, an Carnot natürlich, diesen ist in Klammer, ist sehr ähnlich dem, was der Quine da macht. Nur der Unterschied ist der Schluss, den der Weismann daraus zieht. Also Weismann würde im Gegensatz zu Quine dann eher nicht den Begriff der Analytizität verwerfen oder überhaupt der philosophischen Bemühung einiges an Kraft abzusprechen, was da gemacht wird. Ich meine, Quine hat dann eh Kritik geerntet. Ich glaube aber eben für einige der Kritiken, die daraufhin, also Strawson und Grice waren dann, 3 Jahre später haben dann ihn kritisiert. Und viele dieser Kritiken würden zum Beispiel auf Weismann wahrscheinlich nicht zutreffen. Insofern ist da schon ein Unterschied anzumerken. Und noch interessant ist, ja eben, was Quine dann als Gegenvorschlag gibt, ist dieser eh berühmt gewordene Holismus, der sozusagen, ja, muss ich hier nicht mehr viel zu sagen, das ist bekannt. Und worauf Shapiro natürlich nicht eingeht, ich meine, hat er sich ja nur 5 Seiten dem gewidmet, sind eben andere Texte aus dieser Spätphilosophie, die in derselben Zeit publiziert wurden. Und auf denen liegt auch mein besonderes Interesse in der Diplomarbeit. Und Weismann zieht selber auch einen positiven Schluss aus dem Ganzen. Also bietet sozusagen eine eigene Theorie. Also was eben hier auch von Baker nicht erwähnt wird, in dem ersten Zitat oder überhaupt in dieser Behandlung von Weismann, ist, und das ist ein Fokus von meiner Arbeit, dass späterhin in dieser Zeit in Oxford die Bekanntschaft und die Auseinandersetzung mit Gilbert Ryle für Weismann grundlegend war, mindestens so wichtig wie auch die Einflüsse durch Wittgenstein oder Schlick, zumindest wichtig genug, um sozusagen diese Schriften alle erst verstehen zu können im Lichte der Papers von Ryle, die in dieser Zeit publiziert wurden. Und ich konnte zumindest 2 ausfindig machen, von denen ich mit ziemlicher Sicherheit ausgehe, dass Weismann sie in Händen gehalten hat und dass er sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt hat. Und ja, den Ryle kann ich leider nicht in groben Zügen natürlich verfälschend darstellen, aber eine der Thesen, die bekannt sind, einfach mit diesem Namen, ist das Beispiel der Kartografie, also das findet man auch in der Stanford Enzyklopädie, also insofern kann man das schon sagen von Ryle, dass dieser Vorschlag von Ryle, okay, in seiner Zeit hat er irgendwie festgestellt, dass Philosophen so eine Art Peinlichkeit verspüren oder so eine Unbeholfenheit, sich irgendwie über materielle Gegenstände zu äußern und andererseits auch gegenüber mentale Gegenstände etwas zu sagen und dann irgendwie etwas suchen, was irgendwie dazwischen liegt oder keins von beiden ist, so wie platonische Ideen, Propositionen oder einfach schlichte formale Logik, wo, also das ist so irgendwie der Received View von Ryle. Und der große Vorschlag von Ryle war es daraufhin, die Sprachphilosophie so zu betrachten, dass wir sagen, Moment, versuchen wir uns das Ganze so vorzustellen, wie das Verhältnis eines Kartografen, der in ein Dorf kommt, welches er zeichnen will als Kartograf. Das heißt, jene Leute, die in dem Dorf leben, haben sozusagen konkrete Erfahrungen mit den Wegen und Routen des Ganzen, so wie wir halt mit unserer Sprache im Alltag. Und die Aufgabe des Kartografen oder in dem Sinne des Philosophen ist es, dahin zu kommen und zu sagen, aus all diesen Erfahrungen die Karte zu zeichnen, die kohärent ist. Und Kohärenz ist dann eines der Grund, also eine der Hauptclaims, was er haben will. Ist wie gesagt sehr runtergebrochen. Und da würde ich eben das dritte Zitat jetzt noch vorlesen von Ryle aus dem Jahre 1945. Das Paper heißt Philosophical Arguments und war, glaube ich, ein Vortrag, den er zum Erhalt einer Stelle gehalten hat. Einfach um das zu zeigen. Here begins a new sort of inquiry. The deliberate attempt to discover the real as distinct from the merely dissipated logical powers of ideas. This task can be metaphorically described as the charting of the logical powers of ideas. Any error in surveying results in a cartographical contradiction. Hence the primacy in philosophical reasoning of the reductio ad absurdum argument. Ganz klar wird einfach bei der Lektüre von Ryle's Papers aus der Zeit, dass er wirklich ein ganz großes Gewicht und große Bedeutung dem reductio ad absurdum argument beimisst, indem er sagt, nun, sein Gleichnis hat eben diese Schwierigkeit, dass er sagt, natürlich jedes Gleichnis hinkt, auch seines, es hinkt insofern, als der Kartograf die Karte hat und dann auf die Landschaft blicken kann und sagen kann, aha, aufgrund der Landschaft kann ich die Karte korrigieren oder Fehler feststellen, was bei der Philosophie oder der Sprachphilosophie nicht möglich ist. Und deswegen braucht er das Reductio ad absurdum Argument, welches er darstellt als eine Art Belastungstest für unsere Propositionen. Das heißt, er geht davon aus, dass man eine Proposition durch Versuche des ad absurdum Führens daraufhin abklopfen kann, ob die daraus geschlossenen oder halt die daraus gezogenen Schlüsse haltbar sind, inkohärent zueinander und so weiter und so fort. Wie gesagt, es ist eine sehr simple Darstellung. Ryle war natürlich auch ein großartiger Schreiber. Aber so runtergebrochen kann man zumindest sehen, was der Weismann davor gefunden hat, wenn er dann diese Texte, die ich dann behandle oder interpretieren will, was er da vor Augen gehabt hat. Eben noch so eine schwierige Unterscheidung, die muss der Ryle eben machen, um dieses Bild aufrechtzuerhalten, und zwar die Unterscheidung zwischen Proposition und Ausdruck, wo er sagt, nur Ausdrücke können durch das Reductio ad absurdum Argument ad absurdum geführt werden, sie zeigen dann nur, dass keine Proposition dahinter steht. Also zu sagen, es gibt etwas, das wir finden können, das sind Propositionen und falsche Ausdrücke können wir dadurch beseitigen. Sozusagen ist immer noch ein so ein klärender Gedanke dahinter. Und eine andere Unterscheidung, die auch schwierig ist, die der Weismann eben nicht nötig hat in seiner Lesart, ist die Unterscheidung zwischen konkreten und abstrakten Ideen, wobei der Ryle das sehr simpel definiert, eine konkrete Idee als die Idee des direkt gesehenen Gegenstandes, was auch immer. Also dass unsere sprachlichen Gebilde sich daran formen und im Gegensatz zu abstrakten Ideen, die sozusagen, keine Ahnung, der ökonomische Mensch oder so etwas, die man erst durch Theorien oder so wahrnimmt oder lernt zu benutzen. Jetzt lese ich die Stelle vor bei Weismann, die erste Stelle bei Weismann aus dem Jahr 46, also nur ein Jahr später, in dem von Shapiro nicht beachteten Text Language Strata, wo ich glaube, der Weismann deutlich genau darauf Bezug nimmt. I would rather call attention to a new stage towards which, it seems to me, the present development moves. Instead of going only into individual cases of word usage, we may approach the matter in a more general way. We may ask ourselves if philosophical questions arise, so to speak, at random, or whether some broad principle can be discovered in the way they are arranged on our language map. Und ich glaube, das ist eine, ich halte das jetzt zumindest für eine direkte Anspielung an Ryle, obwohl er ihn nie irgendwo explizit erwähnt, was es auch schwierig macht, das nachzuvollziehen. Er zitiert ihn noch nicht oder so. Ja, ich hätte auch, jetzt komme ich zu dem positiven Teil, also was weiß man hier jenseits dieser Kritik in Analytics Synthetic entwickelt, in Language Starter entspricht sozusagen seiner positiven neuen Theorie in der Sprachphilosophie, die aber eher ein Fragment geblieben ist. Also sie bricht dort ab, wo man sich hoffen würde, aha, jetzt kommt die Pointe, leider, und ich versuche diesen Weg so ein bisschen, also die Hypothese weiterlaufen zu lassen, was er da haben wollte eigentlich. Also insofern kann ich da nicht auf Quellen referieren, aber ich kann so viel sagen, wie ich hätte den Vortrag gerne genannt, On the Very Idea of a Language Stratum, so als Anspielung auf Davidson, weil es in eine sehr ähnliche Richtung zu gehen scheint, wenn man sich das vorstellt. Also er bringt einfach einen neuen Begriff der Language Strata, also Sprachschichten, und man ist sich nicht ganz sicher, er kannte schon die Sprachspieltheorie von Wittgenstein und sonst alle Sachen, also bis Paragraphen 89 waren ihm schon bekannt von den BU. Und dann ist es eben spannend zu wissen, ist es jetzt, hat es im Gegensatz zu tun zu Sprachspielen, was hat es im Gegensatz zu sagen einem Conceptual Scheme oder irgendwie Carnap zu tun. Und ja, ich versuche das jetzt ein bisschen darzustellen, was das eigentlich war. Also was sind Language Strata schlechthin? Er stellt sich darunter vor, er sagt, macht erst einmal eine Unterscheidung, indem er sagt, es gibt so etwas, eine Unterscheidung, die heute bei uns, also in der Mathematik schon gang und gäbe ist, nämlich zwischen lokaler und globaler Betrachtung in der Geometrie. Lokale Betrachtung ist eben die Betrachtung von einem bestimmten Punkt einer Kurve, globale Betrachtung ist immer die Kurve als Ganze nimmt. Das heißt, ich könnte bei der lokalen Betrachtung von zwei Strecken keinen Unterschied zwischen ihnen ausmachen, und also bei der lokalen und bei der globalen, da würde ich höchstens eine Krümmung wahrnehmen oder so, und bei der globalen kann ich zum Beispiel sehen, dass sie konvex sind. Das heißt, dass sie ein Kreis, der eine ist ein Kreis, das andere ist trotzdem eine Gerade oder so, das ist der grobe mathematische Unterschied. Und Weismann sagt ja, wieso etwas Ähnliches auch für die Sprachphilosophie, oder sagt, in der Sprachlogik gibt es auch so etwas wie eine makrologische Betrachtung. Das Wort global war damals noch nicht, auch in der Mathematik noch nicht üblich. Ja, das ist der erste Schritt. Und er sagt dann, er möchte eben eine makrologische Betrachtung der Sprachlogik entwickeln. Und was sind jetzt nun Beispiele für seine Language Strata? Also er führt halt dauernd so offene Listen ein von sagen sprachlichen Phänomenen, von denen er sagt, sie sind in gewissem Sinne nicht einer einzigen Logik zu unterwerfen, beziehungsweise gehorchen sie ganz unterschiedlichen merkwürdigen Gesetzen, die man nicht richtig ausmachen kann. Und Beispiele sind jetzt eben die Aussage über ein materielles Objekt, die Aussage über ein Sinnesdatum, ein Naturgesetz, ein Lehrsatz der Geometrie, eine Erklärung meiner Motive, Vermutungen über die Motive anderer, eine Behauptung über ein nationales Charakteristikum, eine Aussage, die ein halb verblasstes Erinnerungsbild beschreibt, die Beschreibung eines Traumes, eines Sprichwortes, eines physikalischen Gesetzes, dieses Tisches, meines gegenwärtigen Gesichtsfeldes, des Zeitgeistes der Renaissance, Wiedergabe des exakten Wortlautes der Rede eines anderen, kurze Zusammenfassung des Tenors einer politischen Rede, den Eindruck feststellen, den ein Gedicht auf mich macht, ein Gedicht schreiben, ein ethisches Urteil finden. Und er sagt, es wird irgendwie nicht so etwas geben wie eine kohärente Reduktion all dieser sprachlichen Phänomene auf ein Prinzip. Oder sagen, es gibt hier kein Unterbrechen. Und er bietet dann eben diese Theorie, dass er sagt, das sind die Language Strata, also sozusagen verschiedene Schichten, die jede auf ihrer Ebene ganz eigene Gesetzen gehorcht. Und das zeigt er anhand von 5, 6, auch eine offene Liste von Kriterien, die man da betrachten soll. Also erstens einmal die Logik dieser Sätze, also er bietet dann einfach an, naja, sogar innerhalb der Logik gab es den Versuch, ohne Terzien und Data zu operieren. Zum Beispiel macht es dann aber Sinn, wenn wir über Erinnerungsbilder reden, wo es nicht Sinn macht zu sagen, eine bestimmte Farbnuance eines Gebäudes, an das ich mich erinnere, ist genau diese, also ich könnte durch Muster das auch angeben, aber wenn ich eine angebe, würde es auch andere nicht ausschließen. Also insofern sagt er, verfolgt das, also ist das einer anderen Logik, gehört das einer anderen Logik. Dann auch, dass wir uns fragen, ob wir überhaupt Gegenstände vollständig oder unvollständig beschreiben können. Also er sagt, ein empirischer Gegenstand ist unerschöpflich, ist ein Terminus dafür, unendlich beschreibbar auf unendlichen Beweisen, während ich einen Traum zum Beispiel, irgendwann komme ich zu einem Ende, weil der Traum einfach aufhört. Und ich gehe über ihn schon das Erfinden einer Geschichte, wie er vielleicht weitergegangen ist. aber irgendwann erreiche ich fast eine, so etwas wie eine vollständige Beschreibung. Das sind alles Themen aus Wittgensteins, was interessant ist, in Wittgenstein auch ganz deutlich natürlich. Wahrheit ähnlich, dann, wo er sagt, keine Ahnung, Wahrheit ist auch, leidet unter systematischer Ambiguität, ein Begriff, den er von Ryle entlehnt, aber anders versteht als der Ryle. Ryle sagt, unsere philosophischen Bemühungen laufen dauernd in Widersprüche hinein, weil wir uns nicht klar sind darüber, dass systematische Ambiguitäten bestehen. Das heißt, es sind nicht einfach Ambiguitäten wie die Bank zum Geld einlegen und die Bank zum Hinsitzen, sondern dass praktisch alle Wörter irgendwie in anderen Kontexten unterschiedliche Bedeutungen ganz annehmen können. In diesem Sinne. Und Weismann will das aber als eine positive Eigenschaft unserer Sprache verstehen. Und geht hier auch sozusagen, also macht eine radikale Kritik jedes Dualismus, jeder dualistischen Auffassung dann auch in diesem Sinne. Also ich kann da wirklich nur drüber fliegen. Ich hoffe, wie viel Zeit habe ich noch?
Wir haben noch 4 Minuten.
4 Minuten. Okay, gut. Ich habe zumindest den Eindruck gegeben, in welche Richtung das gehen soll, also dieser positive Account. Das hört natürlich an irgendeiner Stelle auch auf. Er sagt so, nun gut, wenn wir soweit sind, dann sollten wir die ganze Sache auch, also das Problem, wo philosophische Probleme entstehen, ist dort, wo solche zwei Sprachschichten aufeinandertreffen. Er sagt, viele Probleme der Philosophie, also der Geschichte der Philosophie, lassen sich dadurch erklären, dass versucht wird, materielle Dinge auf Sinnesdaten zu reduzieren oder umgekehrt oder was auch immer. Oder halt Behaviorismus als mentale Phänomene auf Verhalten zu reduzieren und solche, dass das halt durchzogen ist, also philosophische Probleme sind immer in diesen Bruchstellen zwischen den Sprachschichten. So stellt er sich das ungefähr vor. Und dann sagt er, nun sollten wir das Ganze umdrehen und sagen, wir reden nicht mehr von dem Gegenstand, und das ist jetzt wieder mit Ryle kohärent, sagt, wir reden nicht mehr von den Gegenständen, über die wir reden, sondern wir schauen uns nur die spezifische Art dessen an, worum es da gehen soll. Also wie sich die Sprache dort bewegt oder verhält. Also die Sprache selbst zu betrachten, mit der wir versuchen, Phänomene zu beschreiben. Und dann macht er etwas Interessantes, das muss ich wirklich eilen, zum nächsten Zitat, nämlich Zitat Nummer 5. It was a memorable achievement of mathematical thought when Gauss succeeded in characterizing a curved surface merely from within, without any reference to space outside, which amounted to this, that he showed that if two-dimensional beings were living on the surface of a sphere, an egg, or a wine glass, etc., they could learn the intrinsic geometry of their habitation without any reference to three-dimensional space. Das ist fast ein Nebensatz in diesem Text, wo er sagt, so, er möchte so etwas Ähnliches machen wie Gauss. Und ich habe mir die Frage gestellt, was meint er damit, wenn er sagt, er möchte etwas Ähnliches machen wie Gauss. Und ich bin dann nachgegangen und habe mich vor den Salgometer gefragt und die haben mir das dann erklärt, wie dieses Theorem funktioniert und welche große Bedeutung es in der Mathematik hat. Und natürlich ist es eine populärwissenschaftliche Darstellung, die wir da jetzt gelesen haben. Es geht um die Idee der Analogie. Also die große Entdeckung ist tatsächlich beim Kartografieren entstanden. Also es ist ein Theorem, das in der Kartografie heute essentiell ist und auch für alle weiteren Umgänge mit unserem Globi und Atlanten. Und die Idee ist eben so, wenn ich zweidimensional eben mich auf einen dreidimensionalen Gegenstand bewege, angenommen wir haben einen Normalvektor drauf, kann ich herumreisen und die Bewegung des Normalvektors halt immer festhalten. Dadurch kann ich verstehen, wie die Oberfläche des dreidimensionalen Objekts also sich verhält, ohne zu wissen, was Dreidimensionalität überhaupt ist. Also auch ohne Referenz auf irgendwie einen dreidimensionalen Raum, in dem ich die Punkte angeben kann. Also das ist im Prinzip die Entdeckung, die Gauss da gemacht hat. Und die Analogie ist jetzt für mich ziemlich klar. Also es ist auch ähnlich wie Davidsons Kritik an Conceptual Schemes zu sagen, du brauchst immer ein Scheme, das noch größer ist, das dann alle Schemes deckt und betrachten kann. Und weiß man, glaubt, dass vielleicht so etwas Ähnliches, also stimmt natürlich nicht auf der Hitzung gemünzt. Ich kann so etwas machen, wie mir die Schicht selber anschauen und die Bewegungen abtasten, ohne dass ich einen Superscheme haben muss, von dem aus ich das Ganze mache. Also auch kein philosophisches. Und ja, ich werde dann jetzt einfach noch interessant ist, dass Language Strata, der zweite Teil, gleichzeitig wie die letzten Teile von Analytic Synthetic entstanden sind. Und die ganze Terminologie dessen ist gelandet in einem Essay über Kafka. Also Weismann hat sich plötzlich mit Freud auseinandergesetzt, mit, keine Ahnung, mit Hugo von Hofmannsthaler gelesen und Paul Valéry und alle möglichen Dichter und ich gehe stark davon aus, dass er versucht hat, selber Gedichte zu schreiben. Ich hoffe, die sind erhalten, also es sind wahrscheinlich gescheiterte Versuche. Und weil er kommt immer wieder auf dieses Beispiel, wie schwer es ist, ein Gedicht zu schreiben. Und dann sagt er plötzlich, er schreibt eine Essay über Kafka, fertig, als Philosoph. Und das ist sehr simpel gehalten. Tatsächlich kommt die Terminologie, die er dann benutzt, zum Tragen, indem man versucht, den Prozess von Kafka zu interpretieren und sagt so, bei Kafka, der Prozess geht es uns so, dass wir zuerst glauben, es handelt sich hier um ein Gerichtsverfahren, dann gehen wir durch den Roman, es kommt zu Absurditäten und Inkohärenzen, ganz so im Sinne als, und irgendwann stellen wir fest, dass die ganzen Wörter auch am Weg verwendet werden können. Der Fall eines Arztes und eines Anwalts, was weiß ich, das Verfahren als gerichtliches und das medizinisches und so weiter. Also alle Begriffe bisher waren irgendwie doppeldeutig. Und insofern krümmt sich in diesem Sinne die Oberfläche, auf der wir uns da bewegt haben. Also wenn wir uns das vorstellen, dass das Wesen dann plötzlich feststellt, oh, das Ganze verhält sich anders, als ich gedacht habe. Und es gibt noch andere, also mehrere solche Switches zu anderen Ambiguitätsstufen. Und somit zu anderen Strata. Also das simple Modell, mit dem man versucht, das anschaulich zu machen, was er meint, obwohl er scheinbar das über Kafka sagt. Aber vielleicht will er heute auch wirklich das über Kafka sagen. Ich glaube, da hat ihn derzeit fasziniert. Ja, und dann noch das letzte Zitat, ganz kurz aus diesem Aufsatz. The absurd, the ridiculous in his work is a leitmotiv to point beyond what can be said. Und das ist noch immer etwas in Weismanns Spätphilosophie, was nie betrachtet wird, das auch der Shapiro natürlich auch nicht, es ist nicht in seinem Interesse, aber auch sagt, Weismann übernimmt die Kritik, also Ryle sagt so etwas Ähnliches wie, der große Physiker und Mathematiker ist eigentlich noch ein Philosoph, nicht weil er Begriffe umdefiniert, Grundbegriffe und Methoden neu findet. Und er sagt so, nein, das sind Mathematiker und Physiker gewesen, die hatten diesen Anspruch, das zu machen. Das ist sozusagen, wir müssen uns dann nicht entscheiden, wie wir das jetzt nennen wollen. Das ist Shapiros Punkt. Aber Ryle sagt so, das Tolle an dem Philosophen und an dem Genie ist, dass er neue Sachen sehen kann, ohne sie gleich sagen zu können. Und deswegen müssen wir ihm halt helfen, seine Begriffe zu klären, damit er das irgendwann wird sagen können. Und der Weismann will nur so sagen, das muss nicht sein. Also sozusagen, unsere Sprache ist in einem radikalen Sinne offen, oder er denkt sie in einem radikalen Sinne offen, gerade das macht es überhaupt möglich. Und wir brauchen jetzt nicht das Reduktio ad absurdum auf all diesen Schichten, wird nicht funktionieren. Also er will zum Ryle eigentlich nur sagen, wir führen uns gezielt an die Absurdität heran, um auch etwas Neues zu sagen. Er benutzt das Wort Leitmotiv tatsächlich, um diese Kriterien sowie Logik und Wahrheit und Vollständigkeit in seiner Auffassung von Sprachschichten zu charakterisieren. Er nennt das die Leitmotive einer Sprachschicht. Und das ist jetzt eben seine Lesart von Kafka, sagen wir so. Er hat hier ein makrologisches Verhalten der Sprache in Kafka entdeckt oder so. Wirklich grob. Ja, und so viel zu dem positiven Beitrag von Weismann. Eben nach seiner Kritik am Empirismus und an den Begriff des analytischen Satzes. Es gäbe noch unendlich viel, was ich sagen müsste oder könnte, weil ich schon lange daran arbeite. Und ich möchte zum Schluss jetzt einfach nur noch, weil der Weismann so gerne auf Kafka eingeht, halt ihn selber ein bisschen auf Kafka anwenden. Und ich sage so, wir können uns vorstellen, einen anderen Roman, nämlich das Schloss, wo der Ryle und der Weismann als Landvermesser so sich darauf zugehen und sich plötzlich wundern, dass sie nicht nahe kommen. Nicht? Denken wir uns das Schloss als Sprache, ich lese das Buch selber gerne in dieser Art. Das ist eine gewisse, also als Lesart, dass ich sage, das Schloss ist eigentlich die Sprache selber, was der Kafka hier im Auge hat. Und wenn wir uns das so vorstellen, dann würde der Ryle sagen, so, okay, dann versuche ich halt diese ganzen merkwürdigen Eigenschaften dieses Schlosses, dass ich nicht nahe komme, ad absurdum zu führen. Ganz simpel. Also da bin ich ganz frei in der Analogie, indem ich sozusagen die Gewohnheiten bestätige, denen nachgehe und versuche, wie weit ich komme, indem ich die Gewohnheiten dieser merkwürdigen Bevölkerung nachgehe. Und irgendwann müssen sie dann selber merken, dass es schlecht ist oder dass keine Wahrheit dahinter ist oder so. Und der Ryle versucht eben sozusagen als Landvermesser die Karte der Kohärenz zu zeichnen von diesem Schloss. Das gelingt ihm aber nicht. Das gelingt dem Weismann auch nicht. Der Weismann will ihm aber nur sagen, dass mit dem Absurdum führen der Gewohnheiten kannst du schon machen, aber die Grenzen des Schlosses sind nicht die Grenzen, sagen wir mal, um den Begriff der Symposiums zu kommen. Die Grenzen des Schlosses sind jetzt nicht Grenzen bestimmter Begriffe oder der Sprache in diesem Sinne, wie du sie zeichnen willst, sondern die Grenzen sind nichts anderes als die Gewohnheiten und die Institutionen und auch essentiell die Freiheiten der Bewohner dieses Schlosses. Also die ganzen Arten, in denen sie gebunden sind an ihren Umgang miteinander und auch die ganzen Freiheiten, die sie sich erlauben. Das sind die Grenzen des Schlosses, die du auch bei dieser Annäherung spürst und es doch geht und wieder nicht und wieder zurück und so weiter. Also ich glaube, so etwas Ähnliches hätte der Weismann in dieser Situation dem Riley gerne gesagt. Und damit schließe ich.